Content Kompass. Olaf Kopp, was ist suchmaschinenfreundlicher Content?
Hallo Gidon.
Gidon Wagner,
Entschuldigung.
Hallo. Das war das schlechteste Intro in einer total unbedeutenden Sendung. Nicht, weil das Thema unbedeutend ist, sondern weil die Zahl 32 irgendwie total unbedeutend ist. Die wirkt so alt bin
so
ich, glaube ich, gerade.
So mitten in den Raum gestellt.
Ja, einfach in den Raum gestellt, genau. Ich glaube, ich bin 32. Ich vergesse mal, wie alt ich bin. Das ist einfach so ein...
Du bist
so
32?
So eine Zahl, ja genau, so wie...
Du Jüngling.
Ja, aber ich fühle mich schon ganz alt. Also, alles gut.
Ich könnte dein Vater sein.
Und als wenn du mich mit 14 gekriegt hättest, oder? Nee, so alt bist du doch gar nicht.
Digi.
Wenn du mich mit 9 gekriegt hättest, ach, keine Ahnung, weiß gar nicht, wie alt du bist.
12.
Mit 12.
Okay. Das ist gut, dass du nicht weißt, wie alt ich bin.
Ich bin mit 17 Papa geworden, also du wärst also, nicht so weit weg gewesen.
Ah, okay. Hast du das Thema der Sendung suchmaschinenfreundlicher Content, hast du schon genannt?
Ach so, stimmt, darum geht's. Ja, das ist jetzt total Freestyle, aber wir sind ja eh im Ausnahmezustand und deswegen ist bei uns halt auch Ausnahmezustand. Wir sind total freestylig drauf.
Genau, weil wir ja ganz viel Zeit haben jetzt durch Corona, nicht.
Wir machen jetzt einen 12 Stunden langen Podcast, damit wir alle im Homeoffice unterhalten.
Nein, nicht.
Ich verstehe unter suchmaschinenfreundlichem Content suchmaschinennutzerfreundlichen Content. Thema erledigt, oder? Oder nee, jetzt müssen wir darüber reden, was nutzerfreundlich ist.
Grundsätzlich, Nutzer-Content sollte immer nutzerfreundlich sein. Nutzer first, würde ich mal sagen. Dass die Aufgabe bei suchmaschinenfreundlichen Content ist halt, dass dieser, wie gesagt, Themen besetzt, die halt auch nachgefragt sind in Suchmaschinen, also eine gewisse relevante Suchvolumenhöhe haben.
Da kriegt das Wort eine zweite Bedeutung, nämlich suchmaschinenfreundlicher Content, der in Suchmaschinen auch funktioniert.
Genau, so. Und ich unterscheide ja immer gern zwischen Push- und Pull-Content. Und Pull-Content ist meistens auch suchmaschinenrelevant. Pull-Content heißt, du kannst einen gewissen Pull-Effekt nutzen, zum Beispiel in Form von Suchvolumen, also Menschen, die bei Google etwas suchen. Und da unterscheiden wir immer ganz gerne zwischen Pull- und Push-Content, weil Push-Content ist halt Content, der nicht zwangsläufig gesucht wird, die man dann über Push-Kanäle halt irgendwie an den Mann oder an die Frau bringen muss. Und Pull-Content, der auf den eine gewisse Nachfrage besteht, da ist halt die Suchmaschine an sich der wichtigste Distributionskanal in den meisten Fällen.
Ja. Ich muss sagen, ich bin da ständig hin und her gerissen. Vor allem bei den Überschriften. Also ich meine, klar, man kann auch eine Überschrift extra für Facebook schreiben, das stimmt schon, die dann irgendwie halt im Facebook-Snippet extra angezeigt wird. Mhm. Macht vielleicht auch Sinn, dass ich für jeden Kanal eine eigene Überschrift mache. Mhm. Eigentlich würde es ja fast Sinn machen, auch für jeden Kanal einen extra Content zu erstellen, ne?
Oder? In manchen Fällen, ja, es gibt ja typischen Social-Media-Content, aber da wird ja Social-Media meistens als Content-Plattform dann selbst benutzt und nicht als Distributionskanal. Also das Spannende am Social-Media ist ja, dass du es kannst Social-Media als Kanal benutzen, also der Traffic eben zu deinem Content hin transportiert, der dann sich dann zum Beispiel in deinem Blog befindet oder auf deiner Website, oder du kannst Social Media an sich als Content-Plattform benutzen, wo du dann halt so Snackable-Content mehr dann direkt auf der Plattform halt quasi produzierst und publizierst.
Mhm. Weil das Problem ist immer, wenn ich jetzt sage, ich will meine Reichweite erhöhen online und dafür brauche ich einfach Inhalte. Worauf stütze ich mich denn da? Also gut, das soll halt gar nicht das Thema sein eigentlich. Aber ich denke mir halt immer so, soll ich jetzt wirklich, wir hatten die Kerstin Hoffmann, die hat ja gesagt, sie hat einmal diese ich vergesse immer mehr, wie sie es genannt hat, je weiter die Sendung ist, Magnetthemen und dann Herz.
Nee, das war das, was Svenja, du schmeißt die Welt. Letztes Mal hast du gesagt, Doris wäre es gewiss, das war Svenja. Svenja Walter war das.
Svenja ist nicht persönlich gemeint.
Herzens-Content und Angel-Content, hat sie, glaube ich, gesagt. Angel-Content ist den ich als Pull-Content bezeichnet habe, und Herzens-Content ist der einfach geschrieben ist wie so eine Kolumne oder so, weißt du, die keinen Ranking-Anspruch hat, sondern wo es darum geht, ein bisschen vielleicht auch, wo es halt sich eigentlich mehr um die Message irgendwie geht, so irgendwie, um damit eventuell eine Haltung zu zeigen oder so, meinetwegen.
Okay, also es geht eigentlich um diese zwei Faktoren, oder?
Einmal in der heutigen Sendung geht es eigentlich nur um den Angel-Content bzw. Pull-Content.
Genau, beim Angel-Content, Pull-Content, beim suchmaschinenfreundlichen Content geht es um die zwei Faktoren. Das wollte ich sagen, es muss Nachfrage da sein. Also ich muss mich mit Keywords beschäftigen einfach nach wie vor oder mit Themen, die eingetippelt werden. Und dann muss der Content so sein, wie das ein Google-Nutzer, ein gemeiner Google-Nutzer braucht.
Genau, wir haben da zwei Aspekte. Wir haben auf der einen Seite den Algorithmus, den wir natürlich überzeugen müssen, der ja nun mal kein Mensch ist, sondern eine Maschine und auch noch nicht hundertprozentig so funktioniert wie ein Mensch. Das muss man halt einfach so sagen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich solche Belange, die die Nutzer betreffen, wie Suchvolumen als auch Suchintention, was wir ja in der vorletzten Sendung, glaube ich, die hatten das Thema. Da bist du halt sehr stark auf der Nutzerseite. Du musst aber natürlich immer noch darauf achten, dass du den Algorithmus auch fütterst mit den richtigen Signalen. Ne? Und der Algorithmus ist nun mal kein Mensch. Google hätte es gern, dass er wie ein Mensch funktioniert, aber ob sie das jemals hinkriegen, bleibt in Sternen so.
Also was mir immer wieder auffällt, ist, da habe ich glaube ich schon ein paar Mal dazu abgekotzt in den Sendungen hier, dass wenn ich auf Google irgendwas suche, zum Beispiel, keine Ahnung, Hund apportieren beibringen, dass mir gefühlt, geschätzt 60-70% der Sachen, auf die ich stoße im Google-Index zu diesem Suchbegriff, erstmal wortreich erklären, warum was apportieren ist und was ein Hund ist und warum man das können muss und die Geschichte des Apportierens. Und das ist für mich das Gegenteil von suchmaschinenfreundlichen Content, weil für mich steht schon im Vordergrund, auch wenn es vielleicht jetzt gerade heute noch nicht so ist, Google wird immer besser rausfinden, was bedient denn die Bedürfnisse meiner User und was nicht.
Ja, aber das ist meine Meinung. Ja, sehr individuell. Du bist ja auf einem ganz anderen Wissensstand. Ein anderer, der das Keyword sucht, ist am anderen Wissensstand wie du. Also da spricht man dann ja auch zu dem Unterschied, da kommen wir zu dem Unterschied zwischen Relevanz, Pertinenz und Nützlichkeit. Da habe ich auch einen schönen Blogbeitrag zu geschrieben. Einfach mal die drei Begriffe oder zwei davon bei Google eingeben, dann ist der auf eins.
Zu was hast
Relevanz
du keine
Relevanz bedeutet eine komplett objektive Betrachtung von einem Inhalt. Eine Pertinenz ist sehr subjektiv, also da wird da quasi dein individueller Wissensstand berücksichtigt. Und Nützlichkeit ist halt das ist nochmal die verschärfte Form, dass es wirklich nützlich für mich ist in dem Moment. Also Pertinenz und Nützlichkeit sind sehr individuellen Kontext bezogen. Und du hast bei vielen Suchbegriffen halt, kann Google nicht ganz klar sagen, interessiert ihn jetzt die Antwort auf die Frage, was ist apportieren, oder ist er im Wissen schon weiter und interessiert dem halt nicht. Deswegen kann Google dem schlecht gerecht werden.
Aber das ist Google einfach noch saudoof bei vielen Sachen, weil wenn ich eingebe Hund apportieren Tipps zum Beispiel, dann will ich nicht wissen, was der Vorteil oder was apportieren ist.
Wenn du wirklich nach Tipps suchst, aber wenn du nach Hund apportieren suchst, dann kann es tatsächlich so sein, dass Menschen erstmal grundsätzlich wissen wollen, was bedeutet das überhaupt. Aber das du jetzt nicht in deinem individuellen Fall, aber das kann Google halt bei dieser Suchanfrage schlecht unterscheiden.
Ja.
Weil es sehr individuell ist. Vielleicht, wenn du im eingeloggten Zustand bist und Google aufgrund deiner Suchhistorie schon weiß, auf was für einem Wissensstand du bist, was sie aber auch noch nicht so richtig gut nachvollziehen können, dann kriegst du vielleicht andere Ergebnisse. Aber Google hat ja selbst gesagt, dass sie diese Personalisierung, also diesen Grad der Personalisierung, schon wieder ziemlich stark runtergefahren haben. Der war früher stärker.
Ja. Ich glaube, das ist auch eine Krankheit von Autoren oder von Content-Produzenten. Es geht jetzt ja auch nicht nur um Text. Dass ich am Anfang oft so Verlegenheitseinleitungen mache und so meine Gedanken so ausführe. Und apportieren und dabei, also ich höre das von
apportieren
vielen.
Apportieren ist ein wahnsinnig wichtiges Thema in der Hundeerziehung, weil bla 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 bla. Im Endeffekt beginnt jeder Text dann gleich.
Genau.
Ich weiß, was du meinst.
Ich höre das von vielen und ich glaube, also ich habe immer so eine Idee, ich mache so eine Tippseite, die immer sofort zum Punkt kommt, die einfach sozusagen, wo die Leute 2 Minuten weniger Zeit verschwenden als bei anderen Seiten, dann kommt mir wieder, ich habe keine Zeit dafür. Aber ich würde es irgendwie total gern machen. So eine Seite, die einfach immer sofort auf den Punkt kommt. So, hey, okay, du suchst Tipps zum Apportieren, hier ist der erste. Tipp 1.
Wenn du das richtig, du kannst ja beides anbieten. Du kannst am Anfang eine Shortlist geben, eine Art Checkliste, Shortlist, wo man schnell den Überblick bekommt, meinetwegen auch in einer Tabellenform. Und dann darunter kommt dann für diejenigen, die mehr lesen wollen, der lange Text. So wirst du ja beiden Zielgruppen gerecht. Mit einem Text.
Ja. Das Kurzfassung und eine Langfassung. Ja.
Muss halt, diese Texte funktionieren in der Regel auch am besten. Weil gerade bei so Keywords, wo Google nicht genau feststellen kann, hast du jetzt den Wissensstand, also den Einsteigerwissensstand oder fortgeschrittenen Wissensstand, da funktionieren halt Dokumente und Texte am besten, die beide Wissensstände bedienen.
Was hast du gesagt? Pertinenz? Was ist Pertinenz nochmal? Das klingt so nach irgendwas
nicht essbar. Pertinenz ist im Endeffekt das subjektive, die subjektive Betrachtung, wie relevant ein Inhalt ist. Das sind drei Formen der Relevanz. Die objektive Relevanz, da wird überhaupt nicht berücksichtigt, der Nutzer wird dabei überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist eine reine Relevanz, objektive Relevanz. Bei Pertinenz und Nützlichkeit hat man die subjektive Relevanz, also die des individuellen Lesers.
Okay, Pertinenz ist sowas wie Vorwissen und Nützlichkeit ist dann wirklich, gibt der Artikel nur oberflächlich Tipps oder führt er bis zum Ende aus, wie ich meinem Hund das Apportieren beibringe?
Es ist was komplett Neues, was mir in diesem Moment, also in diesem zeitlichen Kontext, absolut hilft.
Ja. Ja.
Das ist Nützlichkeit dann noch. Also du hast das sind drei Relevanzarten, aus dem Information Retrieval ist das eine Definition.
Okay, also, cool.
Und,
das gefällt mir.
Das gefällt mir. Dann können wir den Blogbeitrag einfach in die Shownotes rein zu dem Thema.
Ja.
Das ist halt wichtig, aber Google ist halt aus diesem Pertinenz- und Nützlichkeitsgedanken wieder einen Schritt rausgegangen und wieder in Richtung Objektivität gegangen.
Aha.
Weil die Kritik war, weil sie sind ja auch damals, als sie diesen Personalisierungslayer, den sie nochmal draufgelegt haben, der dann ganz individuell abgestimmt war auf das jeweilige Klickverhalten, insbesondere der Nutzer, war dann oft die Folge, dass immer irgendwie ein Dokument immer weiter hochgerutscht ist, was wir eigentlich aber schon gelesen haben.
Diese selbstgeschaffene Filterblase.
Ja, dann, oder? Genau. Und das war ja die große Kritik, mit der sich Facebook und Google ja auseinandersetzen mussten. Und ich glaube, das war ein Punkt, warum Google gesagt hat, wir schrauben diese ganze Personalisierung wieder ein bisschen zurück.
YouTube hat das aber noch, gell? Ich krieg Videos, ich habe nämlich so Videos, die schaue ich gerne jeden Abend an, weil die gehen eine Stunde und ich schlafe bei Minute 10 immer ein. Und das kommt jeden Abend, wenn ich YouTube anmache, kommt es wieder.
Extremst. Auch dieses Discover, Google Discover ist extremst individualisiert auf dich abgestimmt, auf deine
Nutzung.
Und YouTube auch, ja.
Da macht es vielleicht Sinn. Ja.
Aber die klassische Google-Suche ist nicht mehr so stark personalisiert.
Ah, das okay, cool. Aber dann sollten wir
Außer du bist im regionalen Kontext. Ne? Wenn du erst Hannover suchst, gibt ja, wenn eine regionale Suchintention ist, dann hast du außerhalb Hannover, zumindest bezogen auf den regionalen Kontext, eine Individualisierung, aber jetzt nicht auf dich, darauf bezogen, vielleicht noch maximal auf Postleitzahlenebene, aber nicht für dich wirklich dein ganz individuelles eigenes Suchverhalten.
Ja, aber das ist eigentlich doch so eine Art Schablone, an der man sich entlanghangeln kann, wenn man Content produziert und viel Traffic von Suchmaschinen haben will. Also Relevanz kann man eh weg, weil, genau, also ich schreibe nicht über Bier, wenn ich einen Katzenblock habe, außer ich Katzenbier oder so, keine Ahnung, ob es das gibt. Und die Pertinenz ist ja aus meiner Sicht eh was beim Content produzieren oft voll zu kurz kommt. Also dass sich der Autor oder der Auftraggeber fragt, oder definiert, was hat denn meine Zielgruppe zum Beispiel für ein Vorwissen? Was wissen die denn schon?
Aber es gibt ja meistens verschiedene Zielgruppen. Also wir haben ja auch zum Beispiel verschiedene als Agentur jetzt oder ihr ja auch. Es gibt Leute, die fragen bei euch an, die kennen sich schon mit TF-IDF aus, die kennen sich mit so SEO-Kriterien aus und es gibt Kunden, die rufen bei euch an, die haben gar keine Ahnung davon.
Ja, aber das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil für mich gibt es nichts mit zwei Zielgruppen. Also für mich ist Zielgruppe nicht Konzern.
Aber du hast doch schon zwei Zielgruppen. Einmal die mit mehr Wissen und die eine mit weniger Wissen. Das sind schon zwei verschiedene Zielgruppen.
Ja, genau. Aber ich kann, wenn ich sage, ich will richtig guten Content produzieren, kann ich nicht beide mitnehmen. Ich kann ja auch nicht in einem Touristenbus einmal Sightseeing machen und dann kulturwissenschaftliche Hintergründe die ganze Zeit liefern. Keine Ahnung, die halt nur Kulturbau, wo man die jetzt nennt, Wissenschaftler.
Du kannst, anspricht. Aber du kannst es halt nicht filtern über Suchanfragen. Ne? Und wenn wir von suchmaschinenfreundlichen Content sprechen, geht es nun mal um Keywords und wenn der Keyword nicht, der Keyword-Filter, also wenn der, wenn das Keyword nicht zu so speziell ist, dass du da den Wissensstand rauslesen kannst, weil es sehr generisch ist, dann weißt du nicht, wer da gerade auf deine Seite trifft.
Okay, aber das ist ein Problem.
Das ist ein Problem. Entweder du gehst das Risiko in Kauf, dass du dann trotzdem für deine Wunschzielgruppe schreibst und dann die anderen vergraulst, oder du versuchst beide mitzunehmen. Das hast du dann die Möglichkeit.
Meine Erfahrung ist eh so ein bisschen, oder mein Gefühl, mein Eindruck, dass Googeln vor allem die Einsteiger tun. Also würdest du auf Google gehen, wenn du einen Webdesigner für deine Agenturseite suchen würdest? Würdest du suchen Webdesigner Hannover zum Beispiel?
Das ist eine grundsätzliche Frage. Also es ist immer noch, wird, glaube ich, immer noch viel nach SEO-Agentur, AdWords-Agentur etc. gegoogelt. So.
Ja, aber also die Anfragen, die bei der Wortliga reinkommen, das sind ja nur Textanfragen. Da war bisher, ich glaube, also pro Monat fünfstelliger Auftrag dabei. Alles andere ist nur kleine Sachen. Das ist in Ordnung. Das ist schön, da hat man so ein Grundrauschen und ja, aber die großen Dinger, also wo eine SEO-Abteilung sagt, okay, wir müssen jetzt den Content verbessern und dann sagt die Redaktion, ja, okay, wer könnte das denn machen?
Da sind wir beim Thema Markenaufbau. Aber Markenaufbau, das ist das, da brauchst du halt mehrere Touchpoints, die du schaffen musst, damit diese Firmen auf dich aufmerksam würden und so weit gebracht werden, dass sie bei dir auch mal anfragen. Aber ein Touchpoint kann ja 5 Jahre vorher sein, weil der eine für 5 Jahren sich in einer anderen Position oder als Student mit einem Grundsatzfrage, mit einem Einsteigerthema beschäftigt hat und sich dann später, wenn er in einer anderen Position sitzt, an euch erinnert und euch beauftragt. Kann ja sein.
Ja.
Ne? Also das darf man halt da sind wir wieder bei dem Customer Journey Thema, was wir ja auch schon irgendwann in den nächsten Sendungen nochmal deutlich detaillierter auseinandernehmen werden als mit Pascal Volz im Januar. Aber das ist halt, das sind die richtig interessanten Aufträge kommen halt eher über einen stetigen Markenaufbau, Reputationsaufbau und eventuell Empfehlungen halt. Das ist halt, da kommen die wirklich interessanten Aufträge meistens her, zumindest jetzt im Dienstleistungsbereich. Ne? Ja. Im E-Commerce-Bereich kann es da schon wieder anders aussehen, also im B2C-Bereich.
Oh ja, das stimmt, ja.
Und ist halt, ich weiß nicht, wollen wir mal jetzt sind wir ziemlich in der Meta-Ebene, wollen wir uns mal auf darauf stürzen, was denn so einen suchmaschinenfreundlichen Content ausmacht, außer jetzt, weil wir jetzt schon ziemlich noch immer
bisschen,
so
bei ja,
der bisschen was haben, bisschen mehr bisschen ins was, Handwerkliche gehen.
Ja, also so ein bisschen was haben wir schon gesagt dazu, finde ich, beim Einstieg sollte ich so nah, oder ich sollte eigentlich im ganzen Text so nah an der Zielgruppe sein, wie es geht und dafür auch jetzt den, also ich finde das Wort Search Experience total schön dafür. Was ist meine Erfahrung als Google-Nutzer, wenn ich auf diesen Text komme? Muss ich mich erst durch irrelevanten Kram durchkämpfen, bis ich zum Kern der Sache komme? So, also ich aus Texter-Sicht würde jetzt sagen, komm einfach immer schnell zum Punkt in deinen Inhalten, auch bei allem.
Aber du hast ja Sprungmarken, um das dokumenteninterne Navigieren halt zu vereinfachen in solchen Fällen, wenn du beide Zielgruppen zum Beispiel oder mehrere Zielgruppen ansprechen willst.
Das wäre dann sozusagen ein Interface, das man drüber setzt. Genau.
Sprungmarken, ja. Also ein Inhaltsverzeichnis, wo du dann direkt zu den Punkten im Text springen kannst, die dich interessieren.
Ja, aber nicht jeder hat ein Inhaltsverzeichnis. Vergiss das nicht.
Ja, aber es gibt ja diverse WordPress-Plugins, die sind ja schnell gemacht. Da beziehst du dich, die beziehen sich auf die Überschriften. Entweder kannst du angeben auf die H2, H3s etc. und dann werden die automatisch mit Sprungmarken versehen.
Also Punkt 1, gehen wir mal nur von Texten aus, Inhaltsverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken, ja.
Okay. Schreibe ich mir auf für meinen Blog. Nee, ich habe natürlich schon eins. Okay. Dann, ich meine, wir haben die Überschrift jetzt übergangen, aber die ist ja eigentlich bei suchmaschinenfreundlichem Content nur dazu da, reinzupullen. Also sollte.
Meinst du den Seitentitel jetzt oder die Überschrift?
Wo ist der Unterschied? Nee, Spaß. Ja, irgendwie beides. Also ich mache das fast nie so, dass ich sage, ja, im Seitentitel ist ja mein Keyword drin oder irgendwie so ein Longtail-Ding. Und dann mache ich die Überschrift so, wie ich will, sondern ich habe eigentlich bei beiden Elementen immer was drin. Ist das falsch?
Also ein Keyword im Seitentitel würde ich auf jeden Fall immer nutzen. Wie man das natürlich formuliert, das sollte natürlich ansprechend formuliert sein, ne?
In der Überschrift.
Und die Überschrift, ja, also ich halte eine Überschrift auch aus Nutzergesichtspunkten, nicht nur aus Suchmaschinen, vor allem die Hauptüberschrift eines Inhalts, wichtig auch sowohl aus Suchmaschinen als auch Nutzersicht, weil der Nutzer kommt auf diese Landingpage, auf diese Zielseite und hat nach einem bestimmten Keyword gesucht. Und wenn er dieses Keyword nicht sofort irgendwie auf der Seite wiederfindet, dann besteht das Risiko, dass er denkt, er ist hier nicht richtig und springt wieder ab.
Ja, genau. Die Überschrift ist ja, obwohl wir den Seitentitel haben, als Waffe im SEO, die oft angezeigt wird, trotzdem je nach Suchbegriff nimmt sich Google ja auch die Freiheit raus, deine Überschrift anzuzeigen.
Oder andere Sachen aus dem Text. Es ist natürlich sicherer, wenn du einen Seitentitel angegeben hast in den Meta-Description und in deinem Title-Tag, dann kann es trotzdem sein, dass Google sich selber entscheidet, was da bei der Description und beim Seitentitel angezeigt wird. Wenn es aber zum Hauptkeyword passt, zum wichtigsten Keyword der Seite, dann wird auch meistens der Seitentitel, den du dafür extra angelegt hast, auch angezeigt.
Okay, der harte SEO, der SEO-Hardliner, der würde da ja oder hätte früher da so irgendwie so, keine Ahnung, Hund apportieren Tipps.
Ich habe es heute wieder gesehen. Das habe ich gleich mal meinen jüngeren Kollegen gezeigt im Call. Wir haben dann einen Seitentitel, der war aus der SEO-Steinzeit eingeflogen, so wirkte der. Es ging um Sexspielzeug, weil das ein Kunden von uns auch verkauft. Oho. Und da war eine Seitentitel in den SERPs zu kennen, die auch gut gerankt hat auf Platz 2 oder 3. Dort hat der Betreiber, also der harte Suchmaschinenoptimierer.
Der hier im wahrsten Sinne des Wortes
harte Suchmaschinenoptimierer hat einfach Begriffe Sextoy zusammengeschrieben, Sextoy mit Bindestrich.
Oh ja, genau.
Was war noch? Sextoy falsch geschrieben und hatte so vier, fünf Begriffe mit Komma abgetrennt, nur in diesem Seite. So sah der Seitentitel aus. Ja. In verschiedenen Schreibweisen und Fehlschreibweisen. Aber das Ding hat gerankt immer noch. Also auch für einen Begriff, der nicht im Seitentitel vorgekommen ist, soweit zu dem Thema.
Und bei Sextoy wäre das jetzt vielleicht noch was, aber mir fallen immer keine Beispiele ein, aber wenn ich sage, das klingt ja fast schon wieder prägnant und cool, aber ich glaube, du kannst schon eben dieses mit Sextoy und dann irgendwie doppelt mit Bindestrich und ohne Bindestrich geschrieben, kannst du einen zwar relevanten Seitentitel, aber einen langweiligen Seitentitel schreiben oder einen, der halt auch richtig dann reinzieht psychologisch. Also,
ja, aber das war ja nur Begriffe mit Komma abgetrennt hintereinander gereiht. Das war so SEO 2005.
Genau, und heute würdest du ja nicht nur schauen, okay, da müssen irgendwie wichtige Suchbegriffe drinstehen im Titel, sondern der Titel muss den User auch ansprechen.
Genau.
Du tust so, als wäre das so, ja klar, für dir ist das vielleicht klar, aber ich höre das selten, da geht es hier um die Klickrate, die Click-Through-Rate. Und die kann ich ja mit einem richtig schönen Seitentitel, wo ich mir vielleicht 10 Minuten mehr Zeit nehme, den zu formulieren, kann ich mir richtig wie eine Zeitung mit einer guten Überschrift mehr Klicks holen.
Absolut. Je besser das Ranking ist, desto wichtiger wird das auch. Weil du kannst natürlich bei einem Nummer 3-Ranking mit einer doppelt so guten CTR doppelt so viel Traffic für diese Position kriegen. Also mal völlig unabhängig, völlig unabhängig vom Ranking. Dazu musst du nicht unbedingt auf 1 springen, sondern du kannst auf einer Position 3 theoretisch auch mehr Traffic bekommen als der auf Position 1.
Ja, also
wenn
das
du einen richtig guten Seitentitel hast.
Das wäre mal geil, da ein Beispiel mehr sich anzugucken, wo wirklich jemand auf Platz 3 ist und der kriegt mehr Traffic als der auf Platz 1, weil er einen geilen Titel hat. Mhm. Das finde ich mal, wenn ihr Zuhörer da ein Beispiel habt, vielleicht. Das wäre cool, aber dann müsste man ja beide Seiten besitzen. Wann kommt man da an diese Daten ran? Das wäre schon ein großer Zufall.
Ja, muss mal gucken. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwo ein Doppelranking habe. Könnte ich mal gucken.
Das wäre spannend, ja.
Genau, Seitentitel und Descriptions, ja, definitiv. Das ist ja im Endeffekt das Netz, was du auswirfst in Form deiner Suchergebnisse.
Man kommt immer wieder zu diesen Basics, Titel und Description, gell? Das ist lustig.
Also Content hat sich auch, ganz ehrlich, also in Sachen Content, gut, jetzt ist das Thema Natural Language Processing dazu gekommen, aber rein Content-Erstellung hat sich in den letzten 10 Jahren hat sich eigentlich mit Blick auf Suchmaschinen jetzt so richtig viel nicht verändert.
Nur so SEO, heiße Luft, mit, also was heißt heiße Luft? WDF, IDF, so da
ja,
wurde
ja ein großer TF-IDF dazu. Es ist TF-IDF so dazugekommen, ja. Das ist so das Einzige, was so noch dazugekommen ist.
Aber das ist ja eigentlich mehr ein Analyseverfahren und nicht irgendwie eine andere Art und Weise, Content zu schreiben.
Es ist vor allen Dingen eine Inspirationsquelle, aus welchen Perspektiven du noch ein Thema beleuchten kannst. Ne? Also so durch so eine TF-IDF-Analyse kriegst du halt noch mal so, ach, der hat das noch mal mit Blickwinkel aus der und der Perspektive, hat er das Thema auch noch mal beschrieben irgendwie. Ja. Und das ist halt, dafür ist das spannend. Und diese Häufigkeit, die bei der TF-IDF-Analyse angegeben werden, sind eigentlich gar nicht so relevant.
Genau. Ich glaube aber, dass viele in Anführungsstrichen Laien oder, keine Ahnung, falsch Beratende das schon tun, dass sie sagen, okay, diese Kombination muss im Text 6-mal drinstehen, die 8, die 9, die nur 2, die darf gar nicht vorkommen, weil das ja in den anderen Seiten kommt das ja nicht vor. Also das ist ja eigentlich eine erweiterte Keyword-Dichte gewesen.
Da geht es ja mehr um Semantik als um Dichte, weil es geht ja um verschiedene Begrifflichkeiten, die auch für die das Dokument selber ja auch nicht unbedingt zwangsläufig ranken soll, sondern die nur die semantische Ganzheitlichkeit dieses Dokuments betonen.
Genau, aber ich hatte damals das Gefühl, dass es 2010, 11 irgendwie in aller Munde, 12 in aller Munde war, oder 13, tolles Gedächtnis.
Karl hat das auf dem SEO Day 2012 oder 2013 der SEO-Gemeinde vorgestellt.
Da saß jemand vor mir und hat gesagt, das ist die Sprache der Suchmaschinen. Und genau so muss man den Text jetzt schreiben. Das war für mich so, okay, Keyword-Dichte, das war gestern, jetzt kommt WDF-IDF. Und irgendwie, ja, also ich glaube, so machen es schon viele.
Da sind halt viele SEOs, denken halt so schablonenmäßig, ne? Die heilige Blaupause.
Ja.
Wie ich jetzt Content zu erstellen habe, aber dass Content ganz individuell erstellt werden muss, hinsichtlich Suchintention zum Beispiel, und dass es diese Blaupause halt eigentlich nicht gibt, ist vielen halt nicht klar.
So. Und ich glaube, gerade bei Content darf man sich nicht von den Tools so durch die Gegend scheuchen lassen. Also wir hatten es jetzt erst wieder Diskussion mit jemandem, da ging es um die Textanalyse, Wortliga, der hat gesagt, ja, aber wenn ich jetzt, es kann einen Text auch schlechter machen, wenn der nur kurze Sätze drin hat, wie das Tool mir das befiehlt, dann wird der Text ja schlechter. Und genauso hast du es bei den SEO-Tools, glaube ich, ein bisschen. Wenn du das als Befehle wahrnimmst und nicht als Empfehlungen oder als
Inspiration.
Kompass. Als Kompass. Wenn du das nicht tust, dann verschlimmbesserst du es, wenn du aufs Tool hörst.
Ich sag meinen Kollegen in der Agentur immer wieder gebetsmühlenartig, hängt nicht nur in den SEO-Tools rum. Guckt euch das an, wie das in der freien Bildbahn aussieht. Insbesondere guckt euch die Suchergebnisse und die Inhalte dahinter an, was da rankt. Und hängt nicht die ganze Zeit in den Tools rum. Ihr werdet einfach blind dafür, was da draußen eigentlich der Nutzer sieht.
Versetzt euch empathisch in die Leute rein, in die User.
Genau, und darum geht's halt. Und es hängen zu viele SEOs einfach an diesen Tools rum, optimieren nach irgendwelchen Prozentzahlen und Kurven und was weiß ich nicht was. Du als Texter kriegst doch bestimmt das Kotzen, wenn da einer mit sagt, ich möchte gern das Keyword 5-mal drin haben, das 7-mal, das Proof-Keyword 10-mal, da kriegt doch ein Texter die Krise.
Du, das ist wie wenn du einem Taxifahrer sagst, bitte nehmen Sie den längeren Weg, ich will nicht so kurz, also wirklich, da denkt sich ja, gut, mache ich halt, ich krieg ja Geld dafür, aber du schaltest da als Texter irgendwann komplett aus und denkst, ja, mache ich halt.
Vor allen Dingen, der Text kann nachher einfach nicht gut werden.
Nee, unmöglich.
Das ist unmöglich, weil das ist ja wie, du entziehst ja dem Texter sämtlichen eigene Inspiration, diesen Text zu erstellen.
Ja, plötzlich geht's dem ist wie wenn der Künstler überlegen würde, wie oft muss ich jetzt die Farbe Rot in meinem Bild benutzen? Das wird sofort scheiße.
Oder wie gibt einer, genau, das finde ich eine gute Metapher. Du gehst zu einem Maler, sagst ihm nicht, mal mir ein Bild, vielleicht wo ein Baum drauf ist, sondern du sagst ihm, dieser Ast muss 3 Zentimeter lang sein, der da drüber 6 Zentimeter. Genau. Und nachher hast du dann, kommt da halt ein Baum raus, der vielleicht deinen Angaben entspricht, aber komplett scheiße aussieht.
Genau, und du kriegst Geld pro Ast. Geld pro Ast, Geld nicht pro Baum. Ast. Nicht pro Bild von dem Baum, sondern pro Ast, genau.
Naja, das ist halt, aber ja. Ist halt so gerne, weil so, ja, das ist halt dieses Verständnis halt nicht. Und TF, ja. IDF, aber inzwischen sagen ja auch schon viele, gerade auch die Urväter, und Karl hat auch gesagt, du sollst nicht nach einer Kurve schreiben, so. Und das ist wohlgemerkt, TF, IDF, wie gesagt, nutzen wir auch bei Textbriefings immer, aber wir geben keine Häufigkeiten mehr an. Wir geben nur diese die für uns relevanten zusätzlichen Proof-Keywords. Telefon klingelt, ja.
Der muss rangehen. Rangehen, so. Ist unhöflich, wenn du nicht rangehst.
Nee.
Wir wollen mithören. Ist das eine Frau?
Nee, ist keine Frau. Also. Ist ein alter Kumpel aus Berlin.
Oh, ja. Was will der denn wohl?
Keine Ahnung. Dem ist wegen Corona langweilig. Ich weiß nicht. Oder er macht sich Sorgen um mich. Das kann auch sein. Ich werde es nachher erfahren. Ich werde ihn nachher zurückrufen.
Ja. Ja.
Das ist halt live, ne? Das schneiden wir auch nicht raus.
Nein, hier ist alles live. Wir könnten eigentlich mal live streamen, das wäre lustig.
Jetzt haben wir Überschriften haben wir angesprochen, TF haben wir angesprochen,
genau.
Seitentitel haben wir angesprochen. Einleitung haben wir angesprochen. Jetzt habe ich ihr noch so, ich habe hier nämlich so eine interne Schulungspräsentation vor mir und habe hier so eine Checkliste.
Oh.
Cool. Wie sieht's denn aus mit Textumfang?
Ja, das ist ja, also ich glaube immer noch, oft ist in den Köpfen immer noch mehr ist besser. Wobei ich glaube, das dreht sich auch langsam bei vielen, weil ich glaube, viele wissen auch einfach inzwischen von sich selbst, 2000 Worttexte lese ich, lese ich nicht, Olaf, natürlich liest man 2000 Worttexte, aber nur.
2000 ist noch wenig.
Wenn das von einer Autorität kommt, also keine Ahnung, wenn Microsoft einen Hilfeartikel mit 2000 Wörtern hat, der mir endlich zeigt, wie ich mein freigegebenes Postfach für alle anderen hinzufüge und mit ganz tollen Bildern, dann lese ich mir den auch durch.
Da ist ja der Kontext entscheidend, ne? Wenn ich wirklich tief irgendwo eindringen muss oder will und auch alleine, weil das so wichtig ist und die Umsetzung nachher auch dementsprechend lange dauert und auch komplex ist, dann nehme ich mir natürlich viel mehr Zeit, so ein Dokument zu konsumieren. Wenn ich aber einfach nur schnell wissen will, wie mache ich einen Kaffee, dann, und ich will das im Kontext jetzt, weil Kaffee machen, so, das ist halt, das sagt mir ziemlich viel darüber aus, was der Kontext des Users ist. Er will nicht morgen Kaffee machen und will auch nicht übermorgen Kaffee machen. Wahrscheinlich will er den jetzt bald machen, zeitnah, und dann hat er auch keine Zeit und keine Lust, sich 3000 Wörter zum Kaffee machen durchzulesen.
Ja, da geht's doch eigentlich wieder um Pertinenz, oder? Um die nicht das Vorwissen, aber die.
Das ist der zeitliche Kontext dann, ja. Ist der Kontext Zeit.
Ja, und genau, und in welcher Situation steckt der User? Also
das Kontext, Umfang? Das ist ja der Kontext.
Okay. Ah ja, gut.
Also Kontext kannst du ja zeitlicher Kontext, Wissenskontext, örtlicher Kontext, das sind ja verschiedene Kontextebenen. Ja.
Ich denke immer, wenn ich was erkläre, ich denke es jetzt gerade, aber manchmal denke ich es mir auch, ich will, dass das in 1-2 Minuten für den User klar ist. Und das heißt ja, Umkehrschluss, ich glaube pro Minute liest man so durchschnittlich 250 Wörter, ich vergesse die Statistik immer wieder, dann hast du schon. Dann darf der Text halt maximal 500 Wörter lang sein.
Wenn das ist interessant. Das ist eine interessante Herangehensweise. Habe ich so noch gar nicht betrachtet.
Aber es gibt doch auch überall diese Anzeigen. Voraussichtliche Lesezeit 100 Minuten. Also
bei mir sind es immer 21 bis 30 Minuten.
Ja, genau. Nimm dir den Nachmittag Zeit, um diesen Artikel zu erschließen, denn du wirst von 5 Anrufen abgelenkt. Kommt, glaube ich.
Ich finde das super spannenden Ansatz, den werde ich mal für uns in der Agentur überdenken.
In Minuten, nicht in Worten denken, ja.
Ja, nee, einfach sagen, was, wie viele Minuten, einfach von der Minutenanzahl ausgehen und sagen, in was für einem Kontext befindet sich der Leser wahrscheinlich oder die meisten Leser und wie viel Zeit würde er sich maximal nehmen und dabei bei starten. Und
genau.
Derzeit machen wir es halt immer noch so, dass wir uns die 10 top-rankenden Dokumente angucken, gucken, wie lang die sind und bilden dann Durchschnittswert.
Ja.
Was nicht sauber ist, aber das ist halt der Ansatz, den wir gerade fahren. Ne?
Ich muss auch dazu sagen, ich befolge immer meine eigenen Tipps nicht. Ich gehe in jeden jeden Text gehe ich wieder irgendwie nach, mit Gefühl ran. Das ist total leidig bei mir. Mhm. Und bei mir fällt gerade ein, dass wir in der Wortliga-Textanalyse deswegen die Lesezeit eingebaut haben mal. Mhm. Ich sehe es auch gerade, wir haben sie drin. Ich habe auf diese Statistik noch beim Schreiben in den letzten 6 Monaten kein einziges Mal geschaut. Eigentlich ist es total cool. Mhm. Du denkst dir einfach, ja, ich will jetzt das in 2 Minuten erschlagen, das Thema für den User, erschließen, sodass der zufrieden ist. Und dann schaue ich, dass ich nicht über 2 Minuten komme. Das sind dann halt, genau, nicht über, wie viel ist das hier? Jetzt kommt das Pop-up, ich bin nicht eingeloggt, toll. Halt ungefähr 500 Wörter. Mhm. Und cool. Das macht doch kreativ.
Ich kann auch immer noch was lernen. Ist gut. Ja. Also wie gesagt, als eine neue Perspektive habe ich so noch nicht, betrachtet, dieses Thema. Ja. Was habe ich hier noch drin stehen? Textstruktur, das ist doch was für dich.
Genau, also ich habe eigentlich ganz stur, gehe ich an Text dran und sage, nach spätestens 2 Absätzen muss eine Zwischenüberschrift kommen, damit ich den schön scannen kann.
Nach 2 Absätzen?
Ja, das wird mir jetzt wieder im Mund, ja, das wird mir nachhängen. Sagen wir mal, wenn ich auch da kurze Absätze habe, dann nicht. Ich muss irgendwie das Gefühl haben als User, ich kann den Text scannen. Und da helfen halt so Fettungen oder Zwischenüberschriften. Ja. Und ich will nicht so nacheinander 2 lange Absätze, eigentlich, das will ich schon nicht. Da sage ich den Leuten immer, hey, du mutest dem User gerade zu, dass er dir vertraut, dass du ihm keinen Scheiß erzählst in diesen 2 Absätzen. Gib ihm eine Vorschau, damit er einen Grund hat, sich in diese riesigen Absätze reinzulesen, wenn du schon so lange Absätze schreibst. Mhm. So. Also, und die Vorschau ist halt die Zwischenüberschrift. Worum geht's denn hier? Oder was ist das Fazit dieses Absatzes? Genau, Textstruktur. Ansonsten, ja, muss man schon sagen, online eigentlich immer kürzere Absätze. Je mehr Leute mobil lesen, auf dem Handy ist so ein Absatz, der auf meinem 15-Zoll MacBook eben kurz ist, schnell mal lang. Und das sieht kacke aus. Sieht nach viel Arbeit aus. Also immer eher kürzere Absätze machen. Mhm. Textstruktur, Bilder. Das ist eh klar, oder?
Bilder, Videos. Bilder, ja. Also Medienformate ganz wichtig. Also wir, und da sind wir wieder bei, doch, wenn man das, könnte man auch als Zielgruppen beschreiben, aber die einen gucken halt lieber ein Video, die anderen gucken sich lieber ein Bild an, die anderen gucken sich lieber eine Tabelle an. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich die Dokumente, die vorne ranken, auch mal anguckt, was benutzen die für Medienformate. Ja. Und vor allen Dingen, was für Medienformate werden vielleicht in den Google SERPs auf der ersten Seite direkt angezeigt, weil das sagt natürlich auch was darüber aus, was für Medienformate Menschen bei einem bestimmten Keyword konsumieren wollen. Wenn wir Videos auf der ersten Seite haben, dann macht es auch Sinn, ein Video bei mir im Content unterzubringen.
Ja, ein paar meiner erfolgreichsten Blogartikel auf herzbiskopf.de, mein privater Psychoblog, sind Artikel mit dem Video drüber. Das fällt mir total leicht. Also ich habe es jetzt auch schon ein bisschen geübt.
Drüber, Artikel also gleich über dem Text, gesamten Text.
Ja, genau. Noch. Okay. Und das kann ich üben, wenn ich einigermaßen gerne vor der Kamera sitze oder stehe, und ich kann das auch üben, dass es mir mehr Spaß macht. Einen Text schreiben, sagen wir mal, keine Ahnung, einen Beitrag, saß ich 2 Stunden, 3 Stunden dran, dann bin ich total tief im Thema drin. Und dann nochmal ein 5 Minuten oder ein 3 Minuten Video aufnehmen und diesen Beitrag zusammenfassen. Dann sind nämlich die Lesefaulen, die schauen sich lieber das Video an, können dann noch lesen, genau, oder genau, wie auch immer. Dann hast du
einfach und da sind wir wieder bei, da gehst du auf die verschiedenen individuellen Bedürfnisse ein. Ne? Es ist nicht die objektive Relevanz, sondern da sind wir eigentlich auch schon wieder bei der Pertinenz, aber eben auf einer Medienkonsum-Ebene, Medienformat-Konsum-Ebene. Ne?
Ja.
Also der eine will halt lieber ein Video angucken, weil er irgendwie vielleicht vom Kontext her gerade eher in einer Situation ist, wo ein Video mehr Sinn machen würde, weil er vielleicht auf dem Handy keine Lust hat, den ganzen Text zu lesen, sondern sich lieber auf dem Handy sich das Video angucken will. Und der andere sitzt vielleicht zu Hause vorm Rechner mit ganz viel Zeit und will sich lieber einen Text durchlesen. Und ich kann halt beide abholen. Ne?
Und dann kannst du es auf die Spitze treiben und am Ende sagen, ich mache sogar noch zu jedem Artikel einen kurzen Podcast, eine kurze Aufnahme.
Ja, auch oder? Podcast oder ein Bild oder was weiß ich, Bilder, so dieses Infografik-Thema so ein bisschen ausgelutscht. Also es gibt bei manchen Dingen macht das auch Sinn, wenn so bei Funktionalitäten zum Beispiel, wenn du eine Anleitung zum Beispiel, die kannst du auch schön in Bild, in der Bildstrecke darstellen, so. Die ist fast in der Bildstrecke noch oder im Video besser darzustellen als in Textform, so.
Mhm. Coole Idee.
So eine Anleitung wie Menstruationstasse, wie wende ich die an?
Ja.
Beispiel.
Ja. Schönes Beispiel, ja.
Ja, aber haben wir für einen Kunden von uns eine Trend, eine Seite gemacht, deswegen. Also da haben wir eine
Seite für den produziert. Wie kommst du jetzt da drauf? Aber okay.
Das ist halt.
Keine Ahnung. Penisbruch.
Ja. Kannte ich vorher auch nicht, habe ich auch wieder was Neues dazugelernt. Ich kannte eine Menstruationstasse vorher nicht. Okay. Ist jetzt auch nicht so mein Thema, was mich direkt betrifft.
Ja, okay. Deswegen Penisbruch schneide ich jetzt raus. Nee, wie kommt jetzt auf Penisbruch? Nein, das ist mir noch nicht oft passiert. Okay. Genau. So eine kleine Bild. Jetzt ist es peinlich.
Die da Sendung haben wir jetzt die Textstruktur. Genau.
Textstruktur. Moment, Sprache. Bevor wir es vergessen. Sprache. Verständliche Sprache. Was macht man jetzt da, wenn man den Text verständlicher machen will? Hast du eine Idee?
Wie verständlicher? Man muss halt gucken, dass man vielleicht nicht so viel Fremdwörter
benutzt. Genau, nicht zu viel.
Ich würde gerne kurz noch mal zu dem Beispiel, was du vorhin gesagt hast, mit den kurzen Sätzen, weil das auch gerade eins meiner Lieblingsthemen ist. Da Google immer mehr auf Natural Language Processing setzt, ist es wichtig, einfach zu schreiben, grammatikalisch einfach strukturierte Sätze, weil Google ist dann einfacher fällt, die Bedeutung des Satzes zu verstehen, weil sie gehen über dieses Natural Language Processing, sind sie ja immer besser darin, nicht nur einzelne Begriffe zu verstehen oder einzelne Begriffe zu erkennen, die in einem Text sind, sondern den Kontext, in dem sie verwendet werden, über den Satz oder den Absatz, in dem sie verwendet werden, besser zu verstehen. Dazu machtest du es natürlich der Suchmaschine einfacher, wenn du einfach schreibst und wenn es geht, keine Personalpronomen benutzt, sondern lieber das Wort lieber nochmal benutzt, anstatt er, sie, es, benutzt du lieber nochmal den Begriff.
Ja, das ist ja auch aus textlicher Sicht total sinnvoll, weil dann musst du weniger nachdenken, was meinten die jetzt mit es? Was meinten die jetzt damit? Also,
genau.
Ich wusste das nicht, dass ich dachte, das ist jetzt für, keine Ahnung, für die Darstellung in der Google-Suche irgendwie nett, dass Google versteht, was steht denn in der Überschrift. Aber sind die auch schon so weit, dass die immer besser wirklich den Sinn eines Textes verstehen?
Das ist ja dieses Natural Language und Processing meets Entitäten-Thema, wo ich gerade viel mich reingearbeitet habe und was wir auch im Januar hatten.
Okay, ja, weil bei einem Satz, da wusste ich das schon, aber das ist bei einem Absatz oder bei einem ganzen Text auch schon.
Das ist eine Textfragmentsache. Du kannst, früher war es lange Zeit so, dass Google sich eigentlich nur ein relativ kleines Fenster um diesen Begriff angeguckt hat. Dort war die Nähe der Begriffe, örtliche Nähe der Begriffe entscheidend, um die Bezüge herzustellen. Mhm. Durch Bird zum Beispiel, also Natural Language Processing Advanced in einer fortgeschrittenen Form, kann Google jetzt auch die Zusammenhänge in größeren Textfragmenten erkennen. Also die örtliche Nähe dieser einzelnen Begriffe ist gar nicht mehr so wichtig.
Okay, also brauchen alle SEO-Tools in Zukunft auch sowas wie die Wortliga-Textanalyse, damit die Sprache verständlicher und einfacher wird und dadurch Google das besser versteht.
Ich glaube, haben wir ein typisches Beispiel, wo halt die Suchmaschine mit ihren Algorithmen immer näher rankommt an das, was so ein journalistischer Text oder so an Ansprüchen im Endeffekt hat, ne?
Ist lustig, wir haben nämlich auch, ich würde schätzen, aber es ist wirklich nur eine Schätzung, ein Drittel von Leuten, das sind so Unternehmer, die texten an ihren eigenen Websites rum und die benutzen halt unsere Textanalyse wegen SEO. Und da denke ich mir immer so, warum nutzen die Textanalyse wegen SEO? Aber ich glaube, viele Leute haben das schon so im Gespür, ja, wenn mein Text besser ist, dann rankt der auch besser. Viele haben das schon so ein bisschen, glaube ich, die haben nicht dein Wissen jetzt über Natural Language Processing, aber die haben das schon so ein bisschen im Gespür. So, hey.
Also, du kriegst das Gespür. Ich hatte letztens ein Beispiel, wo eine Seite gerankt hat, auf der kam nicht mehr der Begriff vor. Der gerankt hat. Also dieser semantische Zusammenhang, da ging es um Drogeriemarkt in der Nähe oder Drogerie in der Nähe oder Drogeriemarkt in der Nähe. Mhm. Und ich habe auf der Seite geguckt, dieser Term kam so in dem Dokument selber nicht vor. Was drin vorgekommen ist, ist das Wort Drogerie und Hannover, aber in auch nicht hintereinander geschrieben, sondern einfach verteilt auf der Seite in keinem direkten örtlichen Bezug zueinander. Trotzdem hat die Seite für Drogerie in der Nähe, das heißt in der Nähe, das ist der Kontext, da wird verstanden, okay, der sucht aus Hannover und dann sollte auch Hannover auf der Seite vorkommen. Aber es kam Drogerie in der Nähe, der Term kam selber nicht vor, nirgendwo drin vor in dem Dokument.
Das ist gruselig. Das ist geil.
Und da geht es halt hin. Ne? Und da, deshalb beschäftige ich mich ja auch so viel mit der ganzen Semantik und jetzt auch NLP-Thematik irgendwie.
Mhm. Total cool. Ja, genau, also ich wollte dir eigentlich nur vorhin so eine Vorlage liefern, weil es klar war, dass ich jetzt gleich fürs Tool werben werde. Aber so verständliche, gute Sprache.
Wir nutzen euer Tool ja auch. Also es ist, wir haben es eigentlich, aber von Grund aus bei uns, wir haben es ja angefangen vor Jahren zu nutzen, eigentlich aus eher so einem journalistischen Schrägstrich Redaktions-PR-Gedanken irgendwie.
Das verschmilzt
damit
ja
halt die Texte
mehr.
Einfach lesbarer sind. Ja. Und es ist schön, dass sich Google so entwickelt. Also.
Ja, das verschmilzt. Ich glaube, dass so PR und so alte Hasen auch, die, also ich kenne da so ein paar, dass die sich immer mehr freuen über die Entwicklung im SEO, dass halt so Qualitätsinhalt auch immer wichtiger wird und immer und jedes Jahr noch wichtiger und noch wichtiger. Bei jeder SEO-Campings wird es noch wichtiger. Also habe ich so das Gefühl, dass das auch vielen Leuten in die Hände spielt, die richtig gut Kommunikation können, wie bei euch ja auch bei Aufgesang.
Diese taktischen, kurzen, schnellen taktischen Hebel ziehen immer weniger so.
Ja.
Früher hast du halt so ganz viel, hast du halt Malen nach Zahlen gemacht irgendwie und es hat funktioniert. Heutzutage musst du schon schöne Bilder malen.
Mhm. Mit möglichst vielen Ästen.
Ja. Und nicht symmetrischen Ästen, sondern ein bisschen Schönheit.
Was mich übrigens zum nächsten Thema, also du hast was anderes im Kopf, bringt, du hast sicher was anderes im Kopf, aber die Design und Layout, so Schriftgröße und sowas, würdest du das auch dazu zählen?
Es ist, glaube ich, jetzt kein.
Ist das so ein User-Thema?
Ist es ein Ranking? Ich glaube nicht, es zählt für Mobilfreundlichkeit, doch. Wenn du Tool für Mobilfreundlichkeit von Google, dort wird ja auch angemerkt, wenn zum Beispiel die Schrift zu klein ist oder Links zu nicht klickbar sind zum Beispiel. Mhm. Also wenn die Bedienung über ein mobiles Endgerät aufgrund von zu kleiner Schriftgröße oder dass gewisse Elemente zu nah beieinander liegen, halt schlecht übers Mobilgerät zu bedienen sind, da wird dann ja gemeckert. Mhm.
Wobei ich total spannend fände, wenn man, ich weiß nicht, ich habe dafür ja nicht die Projekte, aber stell mal vor, du hättest sowas wie Focus.de, so hat so einen Artikel, auf dem irgendwie pro Tag 10.000 Leute drauf sind und du würdest mal testen, wie das Nutzerverhalten ist, und vielleicht auch das Ranking im Nachhinein, wenn du genau denselben Artikel einmal mit einer 9-Punkt großen Schrift auslieferst und einmal mit einer 12-Punkt großen Schrift, die sich also ja angenehmer liest an für
sich. Kannst du über einen Google Optimizer auch machen, also ohne Probleme.
Okay.
Ist ja so ein Split-Testing im Endeffekt. Ne?
Genau, weil da würde mich mal interessieren, ob dann vielleicht so ein paar Nutzerwerte, wie schnell verschwinden die Leute wieder von der Seite oder klicken die Links im Text, ob sich das unterscheidet, je nach zum Beispiel Schriftgröße, also je nach Augenfreundlichkeit.
Wir können ja mal einen Aufruf starten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das schon welche machen.
Das finde ich mega spannend.
Wenn einer von unseren Zuhörern das schon bereits Erfahrungen damit gemacht hat, mit so Split-Testings, was Schriftgröße, Design eventuell noch angeht.
Kontrast.
Und so gegeneinander laufen lassen, verschiedene Versionen gegeneinander lassen, bitte gerne melden. Du bist herzlich eingeladen in einem der Content-Kompass-Folgen bei uns.
Super geile Idee. Super cool. Wenigstens Anni hat gute Ideen.
Hast du noch ein Thema? Sonst komme ich.
Ich überlege mal noch. Suchmaschinenfreundlich. Also Fachbegriffe erklären oder verlinken kommt mir noch. Man kann natürlich auch
interne rauslinken, meinst du?
Intern und rauslinken, genau.
Oh, okay, also ausgehende Links generell das Thema, also weiterführende Links.
Wir hatten früher, haben wir ja im großen Stil, also das ist wirklich schon viele Jahre her, 8 Jahre her, haben wir für so einen Linkverkäufer gearbeitet und dann mussten wir halt immer auf Wikipedia haben, was weiß ich. Wikipedia durfte man dann irgendwann nicht mehr, weil es auch ein Muster gegeben hat. Ich will irgendwie nicht bei jedem Pups auf Wikipedia weitergeleitet werden, aber wenn ich zum Beispiel ein kompliziertes Thema habe oder irgendwie ein erklärungsbedürftiges Thema, kann ich ja den Begriff erklären, aber manchmal könnte das ja auch den Text unnötig aufblasen, dann kann ich es ja auch mit einem neuen Fenster, das aufgeht, verlinken. Dann kann den es interessiert, kann dann nachlesen. Mhm. Also ein Link kann ja wirklich auch, ich weiß nicht, journalistisch, didaktisch, nicht nur, weil ich sage, was ich anlinke, rankt dann auch besser, sondern wirklich so eine kleine Erklärung, oder du mit deinem Glossar machst es ja so.
Mhm.
Genau. Bei SEM Deutschland.
Also im Endeffekt ist es zwei Möglichkeiten. Du kannst, ich finde solche ausgehenden Links, weiterführenden Links gut, weil es gibt Menschen, die kennen den Fachbegriff noch nicht. Da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Wissensständen.
Genau, aber wenn du jetzt alle Fachbegriffe erklären würdest in einem Artikel von dir, wäre der in 1000 Wörter nur Erklärung.
Macht ja auch keinen Link, macht ja auch keinen Sinn, weil du damit ja dann die, die es schon wissen, einfach ignorierst. So,
ne? Ja, genau.
Ja. Ich finde es schon Königsdisziplin, wenn du intern zu eigenen Content verlinkst, in zum Beispiel ein Fachwörterlexikon, in dem
mega
Fall,
geil.
Oder Glossar.
Ja, mega geil.
Du kannst natürlich auch rauslinken, wenn es geht, nicht zum Wettbewerber.
Gute Idee.
Wenn es für dich nicht, wenn für dich das zu aufwendig ist, ich würde dann aber vielleicht eher gucken, ja, rauslinken ist immer so eine Sache. Also ich würde eher eine Quelle rauslinken, aber wenn ich mich auf irgendwas beziehe, also um das zu untermauern, was ich da schreibe, als jetzt unbedingt auf einen Fachbegriff rauszulinken. Da würde ich schon, bei einem Fachbegriff würde ich wahrscheinlich schon die Eigenkompetenz auf der eigenen Website ausbauen mit einem Glossarbeitrag oder so.
Man kann da ja auch ein bisschen experimentieren. Wir hatten mal ein Projekt, da haben wir das Unfold-Theme von WordPress, das war da relativ neu. Und da habe ich gemerkt, dass du so Blogbeiträge damit total krass individuell layouten kannst. Und wir haben dann angefangen, Fachbegriffe in der Sidebar zu erklären, wie in einem Buch ein bisschen. So Sachen, ich meine, das funktioniert mobile dann halt wieder nicht. Aber man könnte ja auch, wenn man eine coole IT-Abteilung oder einen coolen Programmierer an der Hand hat, so Sachen machen wie, dass man so ein kleines Fragezeichen dahinter macht und da kann man draufdrücken. Und dann
geht nur so ein Fenster auf.
Nur so ein Fensterchen, so ein Tooltip, so ein kleines Böbbelchen auf, wo das erklärt ist. Also ich finde, man kann da auch ein bisschen überlegen, wie kann ich eben diese Kompaktheit schaffen und gleichzeitig
dem,
für alle.
Ist in dem Moment dann nicht suchmaschinenfreundlich, weil der kann den, das ist dann meistens nicht zu indexieren. Du musst es technisch dann so lösen, dass es indexierbar ist im selben Quelltext der Website. Weil die meisten, wenn du mit Ajax oder so das dann dieses Fenster aufmachst, dann oder bei JavaScript, dann ist es oft so, häufig so, je nachdem, wie du es technisch löst, dass dann das, was in diesem Fenster drin steht, nicht gecrawlt wird und dementsprechend nicht dieser Seite als Content zugeordnet wird.
Und Google wertet halt immer das, was der User sieht, gell? Und wenn Google denkt, der User sieht es nicht, dann hast du ein Problem.
Ja, und wenn es eben JavaScript oder Ajax nicht ausführen kann in dem Moment, ne? Dann sieht es den Inhalt nicht.
Ja. Bei JavaScript kannst du ja schon schön sichtbar machen für Google, weiß ich, der keine Zeile Quellcode schreiben kann, aber ich habe es aufgeschnappt.
Du musst es richtig technisch umsetzen. Du musst es, ich weiß es, Server-Side, glaube ich. Ist nicht mein Spezialthema JavaScript-SEO. Muss man einfach mal nachlesen. Es gibt feste Regeln, wie du JavaScript einbinden musst. Wenn du JavaScript nutzt, um Content auszuspielen, musst du dich halt an bestimmte technische Regeln halten, damit Google das lesen kann.
Aber wir sind im Internet und ich finde, ich denke viel zu selten nach, hey, wie könnte man das kreativ lösen? Eben, weil dann da schaffst du weder diese Zerstreuung, weil du willst ja auch immer, das ist vielleicht auch zu suchmaschinenfreundlichem Content auch wichtig, ich will ja auch immer auf der anderen Seite nicht verlinken in meinem Text, weil ich will den nicht aus meinem Text verlieren oder aus meiner Landingpage oder wie auch immer. Ich will den User ja nicht wegleiten, seine Aufmerksamkeit zerstreuen. Und so ein Pop-up, also so ein Böbbelchen, das aufgeht, wo was erklärt ist, hätte halt auch den Vorteil, dass der auf der Seite bleibt. Also das ist auch nochmal so ein Aspekt, der mir gerade eingefallen ist.
Genau, könntest aber auch über Blank, neues Tab und dann auf der eigenen Seite im Glossarbeitrag ist halt. Ich finde es die sauberere, schöne Variante, weil du es auch voneinander so ein bisschen trennen kannst, so das Ganze.
Ja.
Ich bin großer Glossar-Fan.
Ja, so. Merkt man. Du hast ja. Wie viele Einträge hat dein Glossar schon?
Ich hab da jetzt schon seit dieses Jahr noch nichts für produziert. Oder produzieren lassen. Das hat, keine Ahnung, 80?
Okay, weil letztes Jahr ging die ganze Zeit auf Twitter, glaube ich, hast du die ganze Zeit so Glossar-Beiträge gepostet
von dir? Die laufen immer noch, die sind auch dieses Jahr durchgeplant schon. Also die werden automatisiert über Social Pilot gepostet, alle paar Tage, Wochen.
Aber mir hat sich dann so der Eindruck gebildet, dass du da irgendwie hunderte von Einträgen drin hast. Aber
ja, das mache ja auch, ich republische auch viel. Ne? Also das ist ja nicht so, würde ich jedem auch nur empfehlen. Also wer denkt, er published einmal was und streut es einmal über Kanäle, der verschenkt dann eine Menge Potenzial. Aber da sind wir wieder beim anderen Thema.
Wir müssten doch unsere Content-Kompass-Folgen eigentlich öfters teilen, gell? Das machen wir immer nur einmal und dann.
Nee, ich mach's, die sind auch immer 3 bis 4 Mal bis zur nächsten dann, ne? Die okay. immer im Zeitraum von einer zur nächsten wird es 3 bis 4 Mal geteilt.
Ah, okay.
Über die Kanäle in so verschiedenen Uhrzeiten.
Das hat das Geile an SEO-Content. Ich liebe das, dass ich veröffentliche was und dann kommen zum Teil auf einen Blogartikel 400 Leute im Monat, ohne dass ich einen Furz noch machen muss. Das finde ich halt voll.
Das ist ein Asset, ne? Es ist ein nachhaltiges Asset.
Ich liebe das, ja.
Ich habe hier noch, weil wir auch bald schon auf die Stunde, glaube ich, zulaufen.
Ja.
Ich habe hier Aktualität noch, weil das immer wieder dieser Freshness-Geschichte kommt. Und es wird gerne immer pauschal gesagt, dass Aktualität und Freshness wichtig ist. Das würde ich gerne hier nochmal ansprechen, weil es ist eine pauschal, wie ich so schön sage, Pauschalaussagen sind meistens falsch.
Meistens, nicht immer.
Meistens, weil das ist auch eine Pauschalaussage. Aktualität spielt bei bestimmten Themen halt eine Rolle. Ne? Also wenn ich jetzt über Angela Merkel schreibe, dann muss das schon relativ aktuell sein, weil da immer was Neues passiert, was von gesellschaftlicher Relevanz ist, was sich auch verändert. Wenn ich zum Beispiel über ein iPhone schreibe, genauso, weil da jedes Jahr eine neue iPhone-Version rauskommt. Ja. Wenn ich allerdings über den Zweiten Weltkrieg schreibe, da wird nichts Neues mehr dazukommen. Das ist alles erschlossen. Es sei denn, es kommt jetzt irgendwie eine wahnsinnig neue Erkenntnis noch mal raus, dass am Zweiten Weltkrieg irgendwie was doch anders war. Mhm. Und es doch die Polen angefangen haben.
Ja, oder welche Unterhose trug Hitler, als er sich erschossen hat? Oder?
Naja, auf jeden Fall, das ist das vielleicht noch mal als Anmerkung, das Freshness sollte man sich angucken. Also wenn ich eine Newsboxen eingeblendet sehe auf der ersten Seite, dann ist das immer ein schönes Indiz dafür, dass ich vielleicht auch bei meinem Content auf Freshness achten sollte.
Ah, was mich ein bisschen ärgert, ist, wenn ich auf Seiten komme, wo das Datum versteckt ist. Ich habe das Gefühl, das kam die letzten Jahre auch auf, dass irgendwelche schlauen SEO-Leute gesagt haben, verstecken wir mal das Datum, damit Google nicht sieht, wie alt der Content ist. A, checkt das Google doch anhand des Indexierungsdatums und B, finde ich es total beschissen, wenn ich als Leser oder als Zuschauer nicht weiß, von wann ist der Dreck. Ich will wissen, wann das veröffentlicht wurde, ob das 10 Jahre alt ist oder
Ich glaube, es ist manchen, auch nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten, ich glaube, es ist manchen unangenehm, dass Content schon 15 Jahre alt ist.
Ja. Ja, wie. Das stimmt, ja. Da muss man halt dann dazu stehen. Das stimmt, ja.
Das stimmt, ja. Ich muss auch. Ich habe manche. Ich gehe auch so einmal im Jahr, gehe ich meinen Content durch und gucke mir das mal an und sage, ist das noch zumutbar, was da steht? Also ich habe auch schon mit unangenehmen Content gerankt, wo ich gesagt habe, boah, will ich, dass da wirklich noch einer draufkommt so und das liest?
Ah, das meinst du. Ich dachte gerade, du meinst den Image-Effekt, weil ich sehe das oft, dass Leute Blogs anfangen und dann verweisen die. Dann, also nicht verweisen im Sinne von Links, sondern verweih mit A.
Okay.
Die
wachsen zu mit Unkraut.
Genau. Ich habe das bei mir jetzt auch. Mein letzter Blog-Eintrag von Herz bis Kopf ist schon wieder im Februar gewesen. Die Leute denken halt, Gidon hat keine Lust mehr, ist tot, hat Corona oder was weiß ich. Ich habe einfach keine Zeit. Und wenn es in meinem Firmenblog passiert, dann wird es halt irgendwann peinlich, finde ich.
Auf jeden Fall, ja. Also wenn da Menschen auf Content kommen, der 15 Jahre alt ist, den irgendwann mal ein Praktikant erstellt hat und du weißt es schon gar nicht mehr. Wie auch in meinem Glossar, wohlgemerkt mal passiert, das Glossar habe ich angefangen, da haben Praktikanten die Beiträge geschrieben. Bis ich dann für mich den Fokus geändert habe und gesagt habe, das Glossar ist für mich so wichtig, da werde ich mal selber Hand anlegen oder professionelle Texte ransetzen.
Wenn Content Chefsache ist, cooles Thema, eigentlich ein cooles Thema für eine Sendung, oder? So, ich weiß, dass
das,
ich
hast glaube, du den Gastbeitrag von der Maike Petersen gelesen?
Nee.
Die haben wir, ich habe gerade die Vision des CEO als Content-Profi.
Cool.
Müssen wir verlinken. Von Maike Petersen, vielleicht verlinken wir den in den Shownotes einfach.
Ja,
den,
voll cool.
Das ist von Maike Petersen, hat den geschrieben als Gastbeitrag bei mir im Blog.
Ah,
jetzt gerade verlinken wir einfach den Shownotes. Vielleicht können wir die auch zu dem Thema vielleicht irgendwann dann, wenn und so, wir sind durchgeplant das gesamte Jahr schon. Ja. Also vielleicht dann irgendwann nächstes Jahr. Ich kann sie ja mal ansprechen.
Ja, weil Ich habe bei uns zu Hause, bei uns bei der Wortliga den Anspruch, dass ich wieder mehr zum Bloggen komme die ganze Zeit oder zum Gastbeiträge organisieren. Also ich suche gerade nach Gastautoren, mit denen ich, also dass ich mich um dieses Thema kümmere. Ich weiß, das könnte jemand machen von Autoren oder so, aber ich will das selbst machen und das sagt mir mein Gefühl, dass das richtig ist, wenn ich das selbst mache.
Content, deswegen, wenn ich glaube, es ist schwierig, so intrinsisch unternehmerisch denkende Redakteure zu finden, zumindest in meinem Bereich, dass ich das dann außer Hand geben würde. Also für mich ist auch Content immer noch Chefsache. Also für mich, was meine Website angeht. Ich suche mir die Gastautoren selber aus, ich mache mir ein Bild von dem und sage dann ja oder nein und ich schreibe halt selber.
So. Ja, ein cooles, also bei dir ist es ja so, du bloggst selber wie ein Verrückter. Ich finde, wo man
gar
das
nicht
auch...
Gar nicht mehr wie ein Verrückter. Letztes Jahr, ja, aber dieses Jahr habe ich ja bisher erst einen Blogbeitrag habe ich dieses Jahr, glaube ich, erst geschrieben.
Ja, okay, ja, gut, habe ich jetzt zu wenig verfolgt, die Frequenz. Aber wo man das auch, finde ich, immer sehr gut sieht, ist es bei der Agentur hier in München, Seokratie.
Ja. Yeah.
Da bloggt der Julian ja auch, der Chef und Gründer.
Ja, viel, der bloggt auch nicht mehr so viel. Der bloggt macht auch nicht mehr so viel? Viele von den Kollegen schreiben bei ihm.
Okay, aber er macht jetzt, glaube ich, mehr Videos.
Video macht er viel selber, ja.
Aber ich sehe hier auch 2. April, die Anna Ostermeier, 19. März war dann wieder der Julian. Macht schon noch viel. Und ich habe das jetzt so über Ecken gehört und dachte mir, boah, cool, das will ich auch mal können. So, selbst die Zeit haben, in meinem eigenen Blog so viel zu machen. Das ist schon cool, weil der Blog ist ein Reputationstool, ein Vertriebstool, ein SEO-Tool, ein PR-Tool. Ich kann diese Blogartikel ja seeden, schön. Mhm. Also eigentlich kannst du kannst sogar so Kooperationen, also wir haben so eine gewisse Zielgruppe bei der Wortliga und von denen wollen wir mehr Gastbeiträge einholen und im Zuge dieser Gastbeiträge schaffen wir Content für End-User und wir schaffen Bekanntheit bei den Leuten, die da Gastautoren sind bei uns.
Und deswegen, das ist ein gutes Schlusswort, weil jetzt kommen wir ein bisschen ab, deswegen ist Content-Marketing halt der besten Marketingformen, die es gibt.
Absolut, ja. Und suchmaschinenfreundlicher Content gehört dazu 100% nach wie vor dazu.
Auf jeden Fall.
Lasst euch nichts anderes erzählen.
Wenn es um Themen geht. Dann haben wir den Bogen schön geschlossen. Wir sind jetzt auch bei einer guten Stunde.
Traumhaft.
Und da machen wir fast eine Punktlandung. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Spotify, dieser Podcast, heißt es jetzt eigentlich iTunes oder Apple Podcast?
Was ist es denn jetzt? Das ist die Podcast-App von, da steht glaube ich nur noch Podcast.
Ist es iTunes oder ist es Apple Podcast?
Stimmt, du sagst immer iTunes.
Weil ich habe selber keinen Apple oder so, nutze das auch nicht, aber
auf jeden Fall,
ihr wisst, was wir meinen. Bewertet uns ruhig bei iTunes, sag ich mal, da ist noch genug Platz für genug Bewertung, empfehlt uns weiter, kommt zu unserer Facebook, in unsere Facebook Content Kompass Gruppe.
Ja.
Und wir freuen uns, dass ihr uns weiterhin treu bleibt.
Bis bald und macht suchmaschinenfreundlichen Content. Es ist gut für alle.
Für alle, besonders für deine Traffic-Zahlen. Und tschüss.
Content-Kompass. Du bist frei geboren und in Freiheit gestorben. Doch hast dein Leben lang nach Freiheit gesucht. Wo sind deine Träume? Was ist aus ihnen geworden? Hast du sie gelebt? Hast du es versucht? Sag, wo willst du hin? Du weißt es selbst nicht. Und fällst du einmal hin, zeigst du deinen Schmerz nicht. Und ganz ehrlich, wem willst du was beweisen? Denn wahre Stärke ist, echte Schwäche zu zeigen. Und es scheint mir seit langem, als würde dein Gesicht gerade weinen wollen, während du am Lächeln bist. Und dein Körper ist bereit und will sich fallen lassen. Will wieder glücklich sein, ohne sich anzupassen. Du fängst an, dich zu trauen und zu wagen. Doch mit dem Glauben kommen auch die Fragen. Und denke nicht, dein Leben wäre vorbei. Nimm den Moment mit und mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Was ist wichtig? Was liegt dir wirklich am Herz? Was ist richtig und lindert dir deinen Schmerz? Du bist jahrelang den Nebenweg gegangen. Alle haben genommen, doch keiner hat gedankt. Bruder, Bruder, deine Zeit ist gekommen, du kannst aufatmen. Du hast die Zeichen erkannt, also worauf warten? Lass dein Herz reden, du wirst es selbst sehen. Du wirst Berge bewegen, die im Weg stehen. Lass nicht zu, dass du aufgibst. Weißt du, das taugt nichts, du bist es ihnen schuldig. Sie brauchen dich. Und Bruder, Richtung Sonne ist kein Weg, weil du dich Tag für Tag nur im Kreis drehst. Und hör auf, für die Straßen zu kämpfen. 1 Million, ich würde sie dir schenken. Nie mehr zurück, zurück in die Zeit. Doch Bruder, ein Leben lang, du weißt Bescheid. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Eine Frau, die dich liebt, ein Sohn, der dich braucht. Was willst du mehr, gib das alles nicht auf. Was ist Geld wert für eine Seele wie uns? Wir streben nach mehr, Bruder, schau dich doch um. Befrei dich von denen, die dich anlächeln. Nur auf ihre Chance warten und dann anstechen. Wir sind die Letzten und lachen am besten. Ein Herz aus Beton, vergeben und vergessen. Und trag den Stolz in dir, weiter auf dem Weg. Du weißt, ich folge dir, wohin du auch gehst. Und ich hoffe, du verzeihst mir, es tut mir so leid. Ich konnte nie der große Bruder für dich sein. Doch es geht weiter, weiter und weiter. Und wenn du angekommen bist, sag Bescheid, ja. Ich werde da sein, nur wir zu zweit, klar. Wir werden lachen, weil's ne geile Zeit war. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. We'll be right back.